Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich bin zu Gast bei Wiebke Lorenz in Hamburg und Wiebke eigentlich, aber man könnte ja sagen, ich bin auch zu Gast bei Anne und bei Charlotte, nämlich Anne Herz und Charlotte Lukas. Erstmal guten Tag natürlich.
Ja, hallo.
Oder moin,
ja,
wie man in Hamburg
moin,
sagt.
Moin, moin. Ja, freue mich, dass
und,
du hier bist.
Und wie überall gibt es auch heute erstmal einen kleinen Blick auf dein Leben. Kleine Biografie, die ich so zusammengetragen habe. Fehler bitte sofort berichtigen. Wiebke Lorenz wurde am 16. Februar 1972 in Düsseldorf geboren. Sie studierte nach dem Abitur in Trier Germanistik, Anglistik und Medienwissenschaft. Schon während des Studiums schreibt sie ihren ersten Roman. Nach einem Volontariat arbeitet sie unter anderem für die Frauenzeitschriften Für Sie und Petra, schreibt auch heute noch für verschiedene Magazine und Drehbücher fürs Fernsehen. Zusammen mit ihrer Schwester Frauke Scheunemann hat sie das erfolgreiche Romanautorinnen-Duo Anne Herz gegründet. Und als Charlotte Lukas veröffentlicht sie ebenfalls Romane. Als Wiebke Lorenz ist sie Thriller-Autorin. Der neueste, Einer wird sterben, ist so gut wie erschienen und sie lebt mit ihrer Tochter in Hamburg.
Das ist alles richtig.
Fühlst du dich dann nach diesen, jetzt kann man ja sagen, erwachsenen Jahren, weil es sind ja 18, glaube ich, inzwischen, wenn ich richtig gerechnet habe, als Hamburgerin?
Ja, also ich bin meine Mutter ist Lübeckerin gewesen. Also sowohl meine Schwester als auch ich waren immer schon norddeutsch sozialisiert. Also, und ich habe schon früher im Rheinland immer gesagt, ich möchte mal nach Hamburg und bin dann ja auch nach dem Studium direkt hierher. Das war für mich klar.
Aber es gibt immer ganz viele Rheinländer, die sagen, so eine bestimmte Stimmung oder Atmosphäre oder das rheinländische Temperament kommt dann doch immer wieder durch, gerade bei den Norddeutschen. Gibt es Momente, wo du dich nicht als Hamburgerin fühlst?
Ja, also natürlich, die Hamburger sind schon sehr verschieden zu den Rheinländern. Das merke ich lustigerweise vor allen Dingen dann, wenn ich nach längerer Zeit mal wieder in meine alte Heimat komme. Dann merke ich, wie die Rheinländer, dass die einfach viel distanzloser sind oder einen auf offener Straße einfach anquatschen, wenn sie was wissen wollen oder sowas. Die Momente, wo es mir so geht, habe ich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich merke ich das gar nicht, wenn andere Leute mich etwas irritiert angucken, weil ich schon, glaube ich, offener bin von meinem Wesen her oder direkter. Aber so richtig verwundert war ich jedenfalls noch nicht.
Diese krassen Gegensätze, die gibt es ja bei dir aber auch beim Schreiben,
genau.
Also nicht nur im Naturellen, ja, sondern auch beim Schreiben, nämlich heitere Romane auf der einen Seite, die düsteren Psychothriller auf der anderen Seite, dazu kommen wir später noch. Aber ich würde mal gerne mit dem allerersten Buch starten.
Ja.
Biografie sagt, noch geschrieben während des Studiums und trotzdem hat man ja immer irgendeinen Anlass. Also war dein Studium sozusagen Anlass zu sagen, ich mache dieses Studium, um Autorin zu werden?
Nee, ich wollte Journalistin werden, also Printmedien. Ich hatte nie, wie andere das oft erzählen, ich wusste schon mit 6, dass ich Schriftstellerin werden möchte. Nee, ich hatte damals im Studium meine Magisterarbeit gerade angemeldet, das war gegen Ende des Studiums natürlich, und hatte nicht so richtig Lust, die zu schreiben. Und was ich schon gemacht habe, ich habe manchmal so kleine Kurzgeschichten oder Versatzstücke so für mich hingetippt. Und dann hat mein damaliger Freund mal so ein Stückchen entdeckt von mir, was ich geschrieben hatte, und fand das so lustig, dass er sagte, da musst du einen Roman draus machen, du kannst ja toll schreiben. Und hat mich dann wirklich so getriezt und gesagt, ich will jetzt jeden Tag 10 neue Seiten lesen. Und weil ich dazu viel mehr Lust hatte als zu der Magisterarbeit, habe ich dann angefangen zu schreiben. Nach 3 Monaten waren dann irgendwie 300 Seiten zusammen und dann war es auf einmal ein Buch.
Randnotiz, ist die Magisterarbeit auch noch fertig
geworden? Ja, ich möchte sagen, ein gutes Pferd springt nie zu hoch. Also ich habe das bestanden, weil ich die statt der 6 Monate, die ich gehabt hätte, habe ich die halt irgendwie in 2,5 Monaten zusammengedengelt. Aber die ist noch fertig geworden. Aber vorher war eben das Buch da. Ja, und dann das Glück gehabt, dass Rowohlt das damals gleich gekauft hat. Also Männer bevorzugt hieß das Werk. Und dann hat sich das verselbstständigt.
Sozusagen. Und hast du damals schon eine Routine entwickelt, wie du schreibst? Weil du sagst irgendwie Zettel mit Versatzstücken und so, machst du das heute noch, dass du dir Notizen machst und die dann irgendwann zusammenfasst?
Versatzstücke waren einfach nur, weil das waren keine fertigen Geschichten. Das waren so Momentaufnahmen, lustige Ideen, die ich hatte. Das waren die Versatzstücke. Also das waren keine wirklichen Geschichten. Das habe ich nur so runtergeskribbelt. Und eine Routine hatte ich damals noch nicht. Das kam dann erst, ich habe dann während des Volontariats noch ein Aufbaustudium an der Filmschule Köln bekommen für das Fach Drehbuch. Und da habe ich eigentlich erst das alles gelernt. Das klingt jetzt hochtrabend, da habe ich alles gelernt, was ich heute kann. Das war aber so, da habe ich wirklich Dramaturgie gelernt und seitdem arbeite ich so. Ich plotte erst, ich entwickle die Figuren, ich habe nachher immer so eine Styroporwand in meinem Büro, wo dann die Karteikarten hängen, Szene für Szene. Das sind Relikte aus der Drehbuchausbildung und so entwickle ich meine Bücher heute, ja.
So, und dann ist immer das große Thema, wenn Leute zusammenschreiben, so wie du mit deiner Schwester, wie macht man das? Da gibt es ja ganz viele Beispiele, also zum Beispiel gibt es Ule Hansen, Astrid Ule und Erik Hansen, dann gibt es Ini Lorenz, das sind Ini Glocke und Elmar Lorenz, Lars Kepler ist auch ein Beispiel, das ist ein Ehepaar dahinter. Wie ist denn bei euch die Idee zu Anne Herz entstanden und zusammenzuarbeiten?
Das ist dadurch entstanden, ich hatte dann mal eine Anfrage so nebenbei, ob ich ein lustiges Kochbuch schreiben könnte. Und ich sagte, ich kann gar nicht kochen. Und dann
wie schreibt man denn ein lustiges Kochbuch?
Ja, das war, das hieß das Hexenkochbuch, die moderne Zauberfrau im Tiefflug durch das Kühlregal. Da ging es eigentlich darum, Tiefkühl-Fertigprodukte irgendwie aufzupeppen. Mhm. Kippt Sahne dran oder irgendwie sowas. Und der kannte meine Schwester, die hatte damals schon zwei Kinder. Und der sagte, was ist mit deiner Schwester? Er dachte sich wohl, das war ein Mann, die hat zwei Kinder, die muss auch kochen können. Und Frauke machte zu der Zeit auch gerade eine journalistische Ausbildung beim NDR. Die war eigentlich Juristin. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir hilft. Und das haben wir zusammen gemacht. Und dann hat Frauke auch so einen Spaß am Schreiben entdeckt, dass sie dachte, oh ja, da habe ich Lust, noch mehr zu machen. Und dann kam von diesem selben Verlag die Anfrage, Mensch, wollt ihr nicht auch irgendwas gemeinsam, irgendwas Eigenes machen?
Und war das dann eure Idee, euch zusammen Pseudonym zu überlegen?
Ja. Ja, weil klar war, wir machen das zusammen. Und dann dachten wir, Frauke Scheunemann und Wiebke Lorenz, das klingt ja sehr sperrig auf dem Buchcover. Und dann haben wir uns das wie so einen Bandnamen überlegt. Eben Anne Herz, das passt zum Genre. Es war klar, es werden eben romantische Komödien. Und dann haben wir den ersten geschrieben, Glückskekse, und nie damit gerechnet, dass das so ein wahnsinniger Erfolg wird. Der startete dann irgendwie von 0 auf 100 durch die Decke, ohne großes Marketingbudget oder so. Ja, und dann haben wir das natürlich weitergemacht.
Und dieses Zusammenschreiben, das ist ja, man sagt das immer so, wir schreiben zusammen ein Buch, aber da gibt es ja verschiedene Modelle. Also es gibt Leute, die machen, einer macht das Gerüst und einer macht dann die Dialoge, einer entwickelt die Figuren. Ja. Wie ist das bei euch? Wie strukturiert ihr das?
Also wir schreiben tatsächlich beide, sowohl Dialoge als auch Figuren, als auch Handlung. Wir entwickeln aber eben, weil wir so streng plotten, also ich habe sie da immer so ein bisschen, glaube ich, in die Zange genommen, dass wir wirklich die Geschichte erstmal komplett entwickeln. Die teilen wir auf in Szenen, dann machen wir eine Kapitelaufteilung und dann ist es unterschiedlich. Wir haben schon mal gemacht, dass wir parallel zeitgleich geschrieben haben und uns immer wieder abgeglichen haben. Mal, wenn die eine früher Zeit hatte und die andere später, hat die erste angefangen, die andere dann übernommen. Wir haben Kapitel hin und her gewechselt. Alles haben wir da ausprobiert und alles hat funktioniert. Wichtig war dann, dass letztlich am Ende nochmal alles gegenseitig redigiert wurde, damit es wirklich aus einem Guss ist.
Was kannst du mit deiner Schwester, was du alleine nicht kannst?
Meine Schwester würde jetzt sagen, sie kann besser logisch denken.
Was ja fürs Schreiben nicht unbedingt hilfreich sein muss.
Ja, also Anne Herz hatte lange Zeit, glaube ich, wir haben immer gesagt, so einen 360-Grad-Blick. Es war ja lange Zeit so, ich galt ja immer als die Partymaus, die ohne Kinder und die eben nachts um 5 auf dem Kiez in der Thai-Oase und so unterwegs ist. Und Frauke eben, die verhärmte Hausfrau und Mutter, haben wir immer gesagt. Also wir hatten, glaube ich, haben ein relativ breites Frauenspektrum abgedeckt über uns beide. Was interessiert Frauen und was für Themen sind da, können wir da bedienen? Und ich kann mit Frauke wahnsinnig gut so Kopf-Ping-Pong spielen. Mhm. Also wenn wir zusammenarbeiten, dann läuft das einfach. Dann entsteht eine Dynamik und in den Texten auch eine Komik, die allein sicherlich viel schwieriger so zu erschaffen ist.
Hat das euer Verhältnis als Schwestern verändert, dieser Erfolg als Autorinnen?
Ja, also nicht nur zum Positiven. Insofern, also ich war so, ich bin die jüngere Schwester und ich war immer so klein Tuffi, sage ich mal. Ich war schlechter in der Schule, ich war immer so ein bisschen aus dem Muspott, ich war immer so ein bisschen unorganisiert. Und Frauke hat selbstverständlich Einserschnitt-Abi gemacht, Studienstiftung, Jura promoviert mit Auszeichnung, also Summa cum laude oder ich weiß es gar nicht, ja egal, jedenfalls also, und ich war immer so das Enfant terrible ein bisschen. Und durch dieses Zusammenarbeiten, dadurch, dass ich das anfangs natürlich schon länger machte, als sie ihn vielleicht ein bisschen besser konnte, glaube ich, hat sie angefangen, mich mehr ernst zu nehmen.
So ein Rollentausch war
es. So ein Rollentausch, ja, Rollentausch ist vielleicht fast ein bisschen groß, aber so in die Richtung. Und das hat uns natürlich sehr zusammengeschweißt, nicht nur als Schwestern waren wir eh schon immer sehr eng, aber jetzt beruflich natürlich auch. Es hat natürlich auch, das bleibt nicht aus, öfter mal wirklich Auseinandersetzungen gegeben, wenn wir uns uneins waren. Aber das hat unser Verhältnis noch gefestigt oder würde ich so sagen.
Nun sitzen wir hier am Tag zusammen, an dem Tag, nach dem Tag, an dem bekannt wurde, dass Rosemunde Pilcher, wie ich jetzt gelernt habe, sie wird Pilcher ausgesprochen, gestorben ist. Ja. Und das Hamburger Abendblatt hat Anne Herz mal als Rosemunde Pilcher der deutschen Großstädterin bezeichnet. Ja. Wenn man jetzt heute mal bei Twitter so die Reaktionen sieht von Menschen, die behaupten, keiner braucht das, was Frau Pilcher geschrieben hat, ist das dann ein Kompliment, wenn man sowas liest im Hamburger Abendblatt oder eher nicht?
Ich halte das in allererster Linie, ich beziehe mich auf das, was bei Twitter steht, das halte ich erstmal für doof, sowas zu schreiben. Und das, was beim Abendblatt stand, das habe ich damals oder wir beide als großes Kompliment empfunden. Denn wenn man mal sieht, die Dame hat 60 Millionen Bücher verkauft. Und ich gehe mal davon aus, dass die nicht alle ungelesen noch in der Geschenkverpackung im Regal des Beschenkten oder so stehen, dass sie auch selbst gekauft wurden. Wie viele Menschen die erreicht hat und bewegt hat mit ihren Büchern. Das ist eine so unfassbare Leistung.
Den Muschelsucher hast du wahrscheinlich auch gelesen.
Ja, habe ich auch gelesen. Also es ist, das war eine große Autorin, die hat tolle, also großartige Geschichten erzählt. Ob man nun sagt, das ist meins oder das ist nicht meins, und ich will jetzt auch hier gar nicht über Literatur und sowas. Jeder Künstler, der schafft, andere Menschen zu bewegen und zu berühren, der erschafft was Großartiges, finde ich.
2014 ist ja der bisher letzte Anna Herz erschienen, wenn ich es richtig gesehen habe. Parallel hast du, also während der Anna Herz Arbeit, ja auch was Eigenes gemacht. Genau. Was wäre, wenn es erschienen?
Wäre, wenn ist tatsächlich älter, das ist dann nochmal in der neuen Ausgabe bei Piper erschienen.
2011 kam dann aber der erste Thriller.
Genau, kam das Allerliebste Schwester oder ein Familiendrama damals oder Psychodrama nennen wir es.
Unter Schwestern,
genau, richtig.
Also Familie ist dann schon ein Thema.
Ja. Das ist einfach, wenn man meinen Namen googelt oder so, es ist ein offenes Geheimnis, man kann es überall nachlesen. Es gab eine große Krise in meinem Leben. Ich hatte lange Jahre einen unerfüllten Kinderwunsch. Während meine Schwester, die ja nun mittlerweile 4 Kinder hat, da keine Probleme mit hatte, ich hatte sehr viele Fehlgeburten in Folge und meine Ehe ist kaputt gegangen daran und ich hatte sehr schwer damit zu kämpfen.
Weil du auch natürlich dadurch, dass ihr in der Öffentlichkeit wart und immer mit den lustigen Romanen auf Lesungen bist du angesprochen worden.
Genau. Ich war halt festgelegt auf diese Rolle und jeder fragte natürlich, ihre Schwester hat 4 Kinder und sie haben keine, sie wollen wohl die Partymaus bleiben. Und dann sitzt man da und denkt, sagst du jetzt die Wahrheit und sagst, nein, ich hätte sehr gerne Kinder, bei mir klappt das nicht, ich hatte schon 4 Fehlgeburten. Dann ist ja die Stimmung irgendwie dahin. Und das ist ja auch recht privat, oder war es damals privat, aber dieses nicht drüber sprechen und nach außen hin immer noch heiti-teiti, ich bin Anne Herz und lustig, dieser Druck, der da in mir entstanden ist, der hat sich letztlich bei mir in einer Zwangserkrankung entladen, weil dann einfach meine Psyche komplett zusammengeklappt ist und dann nicht mehr umgehen konnte. Daraus ist auch das erste Ventil, was ich gesucht habe, war dann eben dieses Allerliebste Schwester, dieses Psychodrama, wo es eben auch um 2 symbiotische Schwestern geht. Die eine hat vermeintlich alles, die andere hat gefühlt nichts, wie sie denkt. Ich habe Wege gesucht, um aus diesem seelischen Dilemma rauszukommen.
Und diese Zwangsstörung war tatsächlich der erste Moment, in dem du dir selbst gegenüber auch zugegeben hast, dass du wahnsinnig traurig bist und dass du Schwierigkeiten hast, das irgendwie zu wechseln für dich?
Ja. Also, dass ich wahnsinnig traurig bin, nein, das war mir schon vorher klar, aber es war der erste Moment, wo mir klar war, das steckst du nicht so weg, du musst was tun. Das ist nicht wie ein abgebrochener Fingernagel und du machst weiter wie bisher, was ich ja gemacht hatte, immer weitergeschrieben, Lesungen gemacht, lustig gewesen, sondern das war wie so, als hätte mir einer eine Bratpfanne über den Kopf gezogen, weil diese Störung sich ja auch sehr massiv äußert.
Da muss man, glaube ich, nochmal einen Satz zu sagen, weil das ist ja, wenn man das nachliest, ist es ja wie eine Krimi-Geschichte. Du hast auf die Kinder deiner Schwester aufgepasst und hast dir plötzlich vorgestellt, was passiert, wenn du denen was antust.
Genau.
Und das war so real, dass du danach gedacht hast, jetzt ist aber der Moment gekommen, wo ich was unternehmen muss.
Das war sehr real. Also ich war mit denen im Bus unterwegs, auf dem Weg zum Kino. Und im Bus bekam ich diesen ersten Zwangsschub. Und das war so schlimm, dass ich merkte, ich kann mich nicht mehr um die Kinder kümmern. Ich habe einen Freund angerufen, meinen besten Freund, und gesagt, du musst sofort kommen und mir helfen. Der kam auch sofort und dem bin ich weinend in die Arme gefallen und gesagt, ich drehe durch, ich werde verrückt, hilf mir mit den Kindern. Dann haben wir die noch ins Kino verfrachtet, mit denen noch den Film geguckt und dann nach Hause. Und dann hat er mich sofort in die Psychiatrie vom UKE gefahren, also noch am selben Tag. Und da habe ich dann auch gleich erfahren, dass ich eine Zwangserkrankung habe. Und da war dann klar, okay, jetzt ist hier, so geht das nicht weiter. Weil mir klar war, nach dieser entsetzlichen Erfahrung, so bin ich nicht lebensfähig. Wenn ich das nicht wieder loswerde, dann muss ich mich zu Hause einschließen und kann nicht mehr auf die Straße gehen. Und
es gibt vielleicht Leute, die das noch nicht gehört haben. Die Diagnose war tatsächlich durch ein Trauma ausgelöste aggressive Zwangsgedanken. So heißt das.
Richtig.
Wenn man sowas dann hört, kann man damit sofort was anfangen? Nein. Hattest du Ärzte, die es dir erklärt haben?
Ich hatte Ärzte, die es mir erklärt hatten. Ich war sehr überrascht. Ich bin ja durch die Arbeit, würde ich sagen, relativ gut informiert, gerade was die Psyche betrifft. Ich lese da sehr viel, meine Figuren, ich muss die ja auch irgendwie aufbauen und mich beschäftige mich einfach sehr mit der Psyche des Menschen. Und ich kannte Zwangshandlungen, Waschzwang, Kontrollzwang, ist der Herd aus?
Das ist auch das Erste, woran man denkt bei Zwangsstörungen.
Ne? Genau, dass es Zwangsgedanken gibt, also die sich wirklich nur im Kopf abspielen. Das war mir in der Form, das kannte ich nicht, das wusste nicht, was das ist. Und als ich es dann erklärt bekommen habe, habe ich es auch zuerst gar nicht greifen können. Es hat eine Weile gedauert, bis das bei mir auch angekommen ist, dass ich an dieser Krankheit leide.
Das hört sich ja auch so an, wenn man es liest, als wenn man das, wenn man es in Krimi schreibt, von der Lektorin sofort zurückkriegen würde mit den Worten irgendwie ausgedacht, gibt es gar nicht. Nee. Also wie kannst du das dann, hast du dann angefangen, es dann irgendwann auch anderen, also zum Beispiel auch deiner Schwester zu erklären?
Ja, das hat aber lange, nicht lange, aber dafür, dass wir so ein inniges Verhältnis hatten, das ist ja, man nennt das krank, es ist eine, man nennt es auch die geheime Krankheit, weil sie unfassbar schambesetzt ist, denn man geht ja nicht ohne Not oder auch mit Not, geh mal zu jemandem hin und sag, ich habe das, den Drang oder das Bedürfnis oder die Angst, jemandem was anzutun. In meinem speziellen Fall kleinen Kindern und Babys was anzutun. Das geht einem ja nicht so leicht über die Lippen, weil die Leute dann auch Angst bekommen.
Naja, weil man natürlich auch denkt, du hast was gegen diese Kinder.
Genau. Und es gibt natürlich auch, jetzt hatte ich hier das Glück, ich war am Universitätsklinikum, wo natürlich auch top ausgebildete Leute sitzen, neuester Stand der Forschung. Diese Krankheit bleibt oft über Jahre unentdeckt, weil sich vielleicht jemand, der sich nicht so damit beschäftigt, ein Hausarzt in sonst wo, der weiß vielleicht auch erst gar nicht, was er damit anfangen soll. Und diese Scham zu überwinden und zu meiner Schwester, die 4 Kinder hat, zu sagen, ich habe Gewaltfantasien gegenüber deinen Kindern und die Angst zu überwinden, dass die dann nicht sagt, Wiebke, total schön, dich können wir hier erstmal nicht mehr reinlassen, das ist eine riesen Hürde, die ich da nehmen musste. Und meine Schwester hat damals so super reagiert. Die hatte Henry, ihr kleinster Sohn, der war da ein halbes Jahr alt oder so, ein Baby noch. Sie hatte den auf dem Arm. Dann hat sie mir dieses Kind auf den Arm gedrückt und gesagt, halt den fest. Du bist meine Schwester, ich kenne dich mein Leben lang. Ich weiß, du wirst diesem Kind nie was antun. Und dann stand ich mit dem Baby auf den Arm und hatte Schweißausbrüche und habe gezittert und war völlig fertig mit Nerven und habe dann das erste Mal gemerkt, aber es geht vorbei. Mhm. Es geht vorbei. Das nennt man auch Expositionstherapie. Das macht man dann später, sich den Dingen stellen. Mhm. Und das Vertrauen, was meine Schwester mir dann, das ich in mich nicht mehr hatte, das hat mir meine Schwester gegeben. Da sage ich, ich vertraue dir. Und dann fing ich an, mir auch selbst wieder zu vertrauen. Und ganz schrittchenweise zu lernen, dass das in meinem Kopf vor sich geht, das ist eine Störung, aber das ist nur in meinem Kopf. Ich werde das nicht tun.
Und diese Störung dann auch sozusagen umzulenken ins Schreiben, ja. War das eine Empfehlung von irgendjemandem oder hast du das selber rausgefunden?
Das habe ich selber. Ich war dann eine ganze Zeit lang in einer psychosomatischen Klinik, die spezialisiert ist auf Zwänge. Da bin ich dann auch glücklicherweise relativ schnell geheilt oder man sagt symptomfrei geworden. Dadurch, dass ich so schnell gehandelt habe, bin ich auch gut losgeworden wieder. Und dann war es mir ein Bedürfnis, darüber zu schreiben, weil ich, so bin ich halt. Ich dachte, Gott, das war eine entsetzliche Erfahrung, aber was für ein unfassbar spannendes Thema.
Nun ist es ja aber auch irgendwie deiner Schwester oder der Familie, das zu erzählen, ist die eine Sache, aber jetzt gehst du ja ganz offen damit um. Ja. Also der Verlag hat auf der aktuellen Presseinformation dazu ein paar Sätze geschrieben. Ja. Jeder kann es, wie du sagst, im Internet nachlesen. Ja. Was kriegst du für Reaktionen?
Es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich das erste Mal öffentlich gesagt habe. In der Talkshow Kölner Treff habe ich das erste Mal erzählt. Da saß ich hochschwanger, da war ich dann mit meiner Tochter schwanger, habe erzählt von meinen Gewaltfantasien gegenüber Kindern. Und es haben mir alle abgeraten, alle, selbst die Deutsche Gesellschaft für Zwangserkrankungen, die natürlich ein Interesse daran haben, dass diese Erkrankung bekannter wird, haben gesagt, Mann, überlegen Sie sich das gut als Frau und jetzt werdende Mutter. Und das in der Öffentlichkeit zu erzählen, ob Ihnen das nicht auf die Butterseite schlägt. Und ich habe es gemacht, weil ich dazu beitragen möchte, dass das enttabuisiert wird, diese Krankheit. Und diese Krankheit ist vor allen Dingen deswegen auch so schlimm, weil sie so in der Scham-Ecke und weil sie verschwiegen wird. Und ich habe nicht eine einzige böse oder abfällige oder irgendwas Reaktion jemals erhalten. Im Gegenteil, ich bekomme ausschließlich Reaktionen von sehr viel von Betroffenen. Die schreiben, danke, dass du darüber sprichst. Ne? Wir schaffen das nicht oder wir trauen uns nicht und toll, dass du das machst. Oder auch sogar sehr rührend, mir schrieb einmal ein junger Mann, der war Mitte 20, der schrieb mir, um Gottes Willen, ich habe sie gerade was über sie gelesen und ich weiß endlich, was ich habe. Ich weiß endlich, seit Jahren renne ich durch die Gegend und halte mich für ein Monster. Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet und morgen gehe ich zum Psychiater. Und das ist
Das ist Sven Stricker hat in diesem Podcast was ganz Ähnliches erzählt. Der hat ja einen Kommissar, der unter einer Angststörung leidet. Mhm. Und der erlebt auch, dass nach Lesungen Leute kommen und sagen, das ist super, dass das sogar in einem Krimi-Thema ist. Also du hast schon den Eindruck, dass das auch Leute motiviert, dann
damit. Absolut. Und ich sage, es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist nichts, es ist eine psychische Erkrankung.
So. Und du kannst jetzt, merkst du, dass sich bei dir auch was ändert, dadurch, dass du die Möglichkeit hast, das jetzt in Krimis zu schreiben? Also auch mal sozusagen ein ganz anderes Genre und nicht dieses, ich muss jetzt lustige Sachen schreiben.
Ja, weil das für mich ein ganz neues Spektrum eröffnet. Also ich habe schon früher selber sehr gern Spannungsliteratur gelesen. Und dieses Allerliebste Schwester war ja so ein Versuchsballon. Erstens kann ich das. Es ist eine völlig andere Form des Schreibens, sowohl vom Inhalt her als auch vom Stil. Ich habe als Wiebke Lorenz mittlerweile einen ganz anderen Stil als Charlotte Lukas oder Anne Herz. Kann ich mir so eine Geschichte ausdenken und festzustellen, ja, okay, kriege ich hin und so. Das ist eine ganz andere Herausforderung für mich und ich kann mich dann nochmal ganz anders ausdrücken, austoben, wie auch immer, und habe völlig neue Themenbereiche einfach für mich dadurch erobert. Und
was genauso ist wie bei den anderen Büchern, ist, dass es ganz, ganz normale Menschen sind, auf die man trifft. Und das Gruselige schleicht sich so langsam unter die Haut und man geht danach wirklich anders durch die Stadt und denkt, der Typ da vor mir an der Kasse, ich weiß ja nicht. Und der Nachbar, der eigentlich so einen guten Eindruck macht. Und auf der Presseinformation zu Einer wird sterben, also zu dem Neuen, der jetzt ganz frisch noch ist, steht, dass diese Geschichte entstanden ist, weil du ein Pärchen gesehen hast, das in einem Auto saß, das geparkt war. Mhm. Das ist ja auch Thema in dieser Geschichte.
Ja, ich habe nicht das Pärchen gesehen, ich habe eine Pressenotiz im Tagesspiegel gelesen, dass in der Nähe von Frankfurt in einem Ort ein Pärchen eine Woche lang in seinem Auto geparkt hat. Die kamen in die Straße gefahren, haben da das Auto geparkt und sind eine Woche lang bis auf kurz mal Kaffee holen oder wo auch immer sie dann hin waren. Aber die saßen in den gleichen Klamotten eine Woche lang in diesem Auto. Und die Anwohner wurden immer nervöser, Polizei ist gekommen und so. Aber man kann auch, wenn da einer jetzt steht und nicht im Halteverbot, da kann jeder machen, wie er lustig ist. Und dann sind die nach einer Woche wieder verschwunden. Und es ist war nicht klar, was wollten die hier. In dieser Pressenotiz stand, dass die Polizei das mittlerweile weiß. Aber sie haben es eben nicht bekannt gegeben. Und dann ging irgendwie bei mir das Kopfkino an und dachte, das ist ja irgendwie auch eine abgefahrene Geschichte. Ne? Was ist, stell dir das mal vor.
Also so beginnt ein Krimi mit irgendeiner Idee, mit einer Pressemeldung, mit irgendwas, auch, was du siehst. Und dann musst du ja aber, du kannst ja nicht irgendwie einfach nur schreiben, es saßen zwei Leute in einem Auto. Nee,
das wär ein bisschen wenig. Ja, dann fängt die eigentliche Arbeit an, das Plotten, also zu überlegen, was könnte der Grund sein, warum die sitzen? Wie orchestriere ich das? Was gibt es da für Figuren drum? Was habe ich überhaupt für eine Hauptfigur? Wer könnte derjenige sein oder diejenige, die das besonders belastet, dass die da stehen? Und warum? Mhm. Was hat die für eine Angst, was die wissen könnten über sie? Und dann fange ich eben an mit verschiedenen Cluster-Methoden und brainstorme mit mir selber und entwickle Figurenkompasse und bis das Ganze dann eben eine ganze Geschichte daraus geworden ist.
Das E-Book gibt es schon. Ja. Das gedruckte Buch gibt es dann Mitte März. Liest du uns ein kleines Stück vor?
Ja. Vielleicht lese ich einfach mal den Anfang, weil wir da gerade drüber gesprochen haben.
Über das
also
Auto.
Ich lese nicht den Prolog, aber ich lese den Anfang. Donnerstag, 21. Juni. Als sie am Nachmittag nach Hause kamen, stand das Mercedes-Cabriolet immer noch da. Parkte auf der anderen Straßenseite, direkt gegenüber ihrer Villa vor dem Haus der Sanders. Sein Verdeck war trotz des guten Wetters geschlossen. Hinterm Steuer saß eine blonde Frau, auf dem Beifahrersitz ein Mann mit dunklen Haaren. Wie Puppen sahen sie aus, und wenn Stella nicht ein paar kleine Bewegungen wahrgenommen hätte, hier eine Hand, die übers Lenkrad strich, dort ein Kopf, der sich ein wenig zur Seite neigte, hätte sie tatsächlich angenommen, dort in dem Auto säßen nur zwei leblose Pappkameraden. Verstanden hätte sie es trotzdem nicht. Verstanden, weshalb in ihrer Straße seit morgens um 9, als sie das erste Mal aus dem Fenster geschaut und das Fahrzeug bemerkt hatte, bis jetzt um 2:30 am Nachmittag ein schwarzes Cabrio stand, dessen Insassen sich kaum rührten. Stella holte den Schlüssel aus ihrer Handtasche, steckte ihn in den Zylinder der Haustür und drehte ihn nach rechts. Sie hielt in der Bewegung inne, wandte sich noch einmal zu dem Wagen um, betrachtete die zwei reglosen Gestalten und zog für den Bruchteil einer Sekunde in Erwägung, hinüberzugehen und gegen die Scheibe zu klopfen, um nachzufragen, ob sie helfen könne. Aber dann schüttelte sie den Kopf, fast amüsiert über diesen Anflug des Sich-Einmischen-Wollens, der eher zu ihrem Nachbarn Egon Scharf passte, der 2 Häuser weiter links direkt am Wendehammer wohnte.
Der Egon, der kommt ja auch noch, entblättert sich ja auch noch einiges. Genau. Und das ist ja was, das fand ich so erschreckend, dieses Gefühl, dass die Leute, die man so jeden Tag sieht oder jeden zweiten, dritten, vielleicht ganz anders sind. Gehst du durch die Stadt und denkst irgendwie, Freundchen, also hast du vielleicht gerade deine Frau verprügelt oder lass mal gucken, ob das, was du in der Tasche hast, wirklich bezahlt ist?
Nein, nein, das wäre ja anstrengend. Nein, das tue ich nicht, aber... ich sag mal so, hinter den ehrwürdigen Altbaufenstern, hinter dicken Samtvorhängen, wer weiß, was da sich so alles ereignet. Das lasse ich eher manchmal so meine Fantasie mitspielen. Aber nein, das tue ich nicht. Aber ich interessiere mich generell, deswegen sind meine Bücher alle so, mehr für den Alltag und die Abgründe, die eben für das Alltägliche, nicht so das Abgefahrene, jemand wird 100 Jahre in einem Hochdrucktank gefangen gehalten, was ja doch eher selten passiert, sondern so, was eben... ja, jedem Menschen da draußen so widerfahren könnte oder in ihm los ist. Aber wenn ich da jetzt ständig drüber nachdenken würde, da käme ich ja nicht mehr in den Schlaf. Also.
Und gibt es Geschichten oder Ereignisse, von denen du denkst, das wird eine Geschichte und dann schmeißt du es doch wieder über Bord?
Ja, ganz oft. Ja, klar. Also bis ich ein Thema festgelegt habe, also wie gesagt, sei es durch eine Zeitungsnotiz, sei es etwas, was mir selbst passiert ist oder so, das... keine Ahnung, da gehen bestimmt 10, 20 Ideen vorher irgendwie über die Wupper.
Nun hast du schon gesagt, du bist dann eine sehr genaue Plotterin. Ja. Also du kannst wahrscheinlich, wenn du dann einmal durch bist mit deinem Plot, auch sagen, wie lange es dauert, bis das Buch fertig ist.
Und in der Regel.
Bist du dann auch beim Schreiben wahnsinnig diszipliniert? Also weißt du irgendwie jeden Tag 3 Seiten oder...
Das versuche ich seit meiner Schulzeit. Ich habe früher in der Schule Hausaufgaben prinzipiell morgens im Bus gemacht vor der Stunde. Im Studium habe ich die Nacht vor der Klausur gelernt oder eben die Magisterprüfung auf den letzten Drücker. Ich nehme mir das solange ich denken kann, vor, diszipliniert, 9-to-5 und mache jeden Tag ein bisschen. Ich schaffe das nicht.
Der Abgabetermin ist dein Treibstoff.
Ich bin eine Großmeisterin der Prokrastination und damit einhergehend ein wahnsinniger Saison- und kurz vor 12 Arbeiter. Aber manchmal denke ich, ich brauche den Druck. Es ist so oft, dass ich wirklich nicht mehr schlafen kann, weil ich denke, oh Gott, du musst fertig werden und du hast die Auflösung noch nicht und du musst hier noch. Und dann wirklich 5 vor 12 in der Nacht ungefähr, bevor ich dann weiß, ab morgen geht gar nichts mehr, dann schaffst du es nicht mehr. Wie so ein Ploppen. Ich wache morgens auf und jetzt... fügt sich auf einmal alles und ich weiß es auf einmal.
Keine Ahnung. Du dann dich drückst, was machst du dann stattdessen?
Oh.
Facebook. Küchenschränke aufräumen.
Ja, genau. Ich habe eine kleine Tochter, da kann man sich sehr hervorragend mit beschäftigen oder mit anderen Kindergartenmuttis Latte Macchiato trinken gehen. Ich selber lese sehr, sehr viel. Mittlerweile höre ich sehr, sehr viele Hörbücher, weil das praktisch ist, ich habe dann immer meine Kopfhörer drin und mache dann eben, räume Kinderzimmer auf oder irgendwie sowas. Ich kann mich schon beschäftigen. Also Langeweile habe ich nicht.
Wenn du es schon selber sagst, dass du viel liest, dann kommen wir doch mal zu einer Rubrik in dieser kleinen Podcast-Reihe, nämlich deine 3 Tipps für heute, deine 3 Bücher, die du empfehlen würdest.
Meine 3 Bücher. Also das erste Buch, was ich mit empfehlen möchte, ist, möchte ich sagen, glaube ich, echt mein absolutes Lieblingsbuch. Und zwar ist das von Kazuo Ishiguro, Alles, was wir geben mussten. Der eine oder andere wird den Film gesehen haben, der ist ja auch verfilmt worden. Der Film ist auch schön, aber lest das Buch. Es ist unfassbar großartig, es geht unter die Haut. Es ist wirklich, also beim Lesen sind mir Tränen gekommen und also Gänsehaut. Es ist unfassbar gut, dieses Buch. Dann ist mein Tipp Nummer 2 ein aktuelles Buch von Peter Prange, Eine Familie in Deutschland. Erzählt den Nationalsozialismus anhand der Entwicklung des Volkswagens. Ist der erste Teil, der jetzt letzten Herbst erschienen ist. Der zweite Teil kommt dann jetzt im Herbst 19.
Und da muss man mal dazu sagen, weil gerade über ein Buch wahnsinnig viel gesprochen und geredet wird, nämlich über Stella, dass diese Stella in dem Buch auch vorkommt.
Genau, diese Stella kommt eben, genau die Geschichte der Stella, sie heißt jetzt in dem Buch anders. Auch ihr wirklicher Name fällt ja weder in dem einen noch in dem anderen Buch. Genau diese Geschichte kommt in eine Familie in Deutschland, spielt da auch eine große Rolle. Diese Frau kommt auch vor. Und das ist wirklich auch ganz großartig. Es ist spannend, es ist packend, es liest sich wie ein Krimi, aber es ist eben gleichzeitig ein großer geschichtlicher Roman. Und ich brenne schon auf Teil 2, denn der hört mit einem ziemlichen Cliffhanger auf. Also ich freue mich schon auf Herbst 19. Aber eine Familie in Deutschland, finde ich, gehört zu den Büchern jetzt aktuell, die man einfach gelesen haben muss. Ich lege mich mal fest, ich sage nicht sollte, sondern muss. Es gibt auch das ungekürzte Hörbuch, also man kann sich das auch sehr, sehr viele Stunden bei der Hausarbeit damit eine schöne Zeit machen. Und dann möchte ich ein lustiges Sachbuch empfehlen, das ist schon älter und das gibt es, glaube ich, auch nur noch als E-Book, aber trotzdem sehr, sehr lustig, von Vaiz Kiani, Stirb Susi. Der Untertitel ist Der Softie macht den Abgang. In dem Buch schreibt Vaiz Kiani darüber, dass es heutzutage gibt es ja keine richtigen Männer mehr. Alle Männer wollen metrosexuell sein. Und es ist ein Plädoyer dafür, dass die Männer wieder richtige Männer werden. Und da beschreibt sie, was sie am neuen Mann als ganz furchtbar findet. Und da habe ich mich wirklich schibbelig gelacht. Ich habe lange nicht mehr so was Lustiges gelesen damals. Das sind meine 3 Buchtipps.
Und wenn du für dich was aussuchst zum Lesen, sind das Bücher von Leuten, die du kennst? Sind das persönliche Empfehlungen von Freunden? Liest du, was man dir schenkt? Gehst du in Buchhandlungen?
Alles, da ist alles bei tatsächlich. Also ich habe dadurch, dass ich den Beruf ja schon länger ausübe, kenne ich natürlich auch sehr viele Autoren. Man lernt sie auf den Buchmessen kennen und auf Lesungen und so. Und dann lese ich natürlich auch sehr viel von Kollegen. Teilweise kaufe ich es mir, teilweise tauschen wir untereinander. Dann lese ich schon. Ich gucke auch in den Feuilletons und wenn ich was entdecke, wo ich sage, oh, das klingt interessant, dann kaufe ich mir das auch. Oder ich stöbere auch sehr gerne mal durch Buchhandlungen und gucke mir die Klappentexte an. Also ich kann gar nicht sagen, wie ich jetzt definitiv zu meinem Leseverhalten komme. Was ich schon mache tatsächlich, dass ich mich beeinflussen lasse, wenn mir ein Buch gut gefallen hat oder ich ein Hörbuch bei Audible oder so gehört habe, wenn dann da so Empfehlungen sind, sie haben das gemocht, dann mögen sie vielleicht auch das und das und das. Das trifft leider immer nur so zu, sag ich mal, 30% meinen Geschmack dann.
Aber du versuchst es.
Ja. Und auch viel auf Facebook, Freunde, dass ich auch mal schreibe, hey Leute, wer kann was empfehlen und so. Oder Lovely Books und was es da alles gibt an Foren. Da gucke ich schon nach, weil ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne einfach richtig spannende Thriller mag. Und
nun ist der Thriller, dein Thriller ja gerade im Erscheinen, also halb da, ja, halb noch nicht da, ja, also genau. Papier noch nicht.
E-Book und Hörbuch gibt es auch schon. Das Hörbuch ist auch schon, also der Download des Hörbuchs ist auch schon erhältlich.
Und du schreibst aber gerade an einem neuen Charlotte Lucas, das ist wieder ein heiterer, genau, Roman. Wenn du dann was Heiteres schreibst, liest du dann sozusagen als Gegensatz selber Thriller oder kannst du dann auch nichts Heiteres? Gibt ja Leute, die sagen, wenn ich selber gerade was Spannendes schreibe, kann ich nichts Spannendes lesen, weil ich Angst habe, das lenkt mich ab.
Ja, nee, also da bin ich auch, keine Ahnung, manchmal denke ich, da bin ich pragmatischer als andere, die auch sagen, wenn ich gefragt werde, wie wechselst du zwischen den Genres? Für mich ist das ein Job. Also ich habe das gelernt, das Schreiben, und das mache ich. Und genauso wie ich früher für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen geschrieben habe, kann ich da total wechseln, auch beim Lesen. Also das ist dann bin ich an dem Film und dann schalte ich um, oder in dem Buch, und dann, also das macht mir gar nichts, nö.
Brauchst du beim Schreiben irgendwas, was dich dann am Schreibtisch hält? Also bestimmte Getränke, bestimmte Süßwaren.
Nee, also ich höre meistens, habe ich immer so einen Soundtrack zum Buch. Also es läuft bei jedem Buch immer eine bestimmte Musik. Die muss instrumental sein, weil jede Form der Sprache lenkt mich ab. Aber sonst eigentlich habe ich da nichts.
Wer sind erste Leser? Sind das die Lektoren oder deine Schwester? Oder hast du gar
unterschiedlich,
keine?
Unterschiedlich. Also von bis, von mal meine Schwester, mal mein Freund, Lektoren, das kann ich so genau nicht sagen.
Und kannst du das aushalten, wenn die sagen, also die, Wiebke, diesmal, das ist echt total daneben gegangen?
Das ist noch nie passiert.
Weil die sich nicht trauen, dir das zu sagen.
Bestimmt. Die kennen ja meine Bücher und wissen, wie teilweise, wie brutal und wie hinterhältig gemeint die sind.
Ist noch nie passiert. Ja. Hat schon mal jemand deine Bücher übersetzt, die Charlotte Lucas Bücher, als humorvolle Frauenunterhaltung mit Tiefgang? Frauenunterhaltung ist ja auch so ein Begriff. Muss es Bücher für Frauen geben?
Nein. Ganz klares Nein. Ich weiß nicht, wer sich das jemals ausgedacht hat. Ich finde, dann ist, ich sag mal, eigentlich sind alle Bücher für Frauen, denn wie wir wissen, ich glaube, 85% aller Bücher werden von Frauen gekauft und gelesen. Männer lesen in der Regel Zeitschriften oder Zeitungen. Die lesen ja gar nicht so viele Bücher. Deswegen ist jedes Buch per se ein Frauenunterhaltungsbuch. Ich meine, nun gab es diese Chiclet und dann konnte der Buchhändler das auf den Tisch legen. Und,
Happy
und,
Tears heißt das
Happy
bei
Happy Tears heißt das bei mich jetzt auch.
Happy Tears nennen wir das. Ich auch noch nie gehört. Ja. Meint ihr denn, als du den ersten Thriller geschrieben hast, nach den Anne-Herz-Geschichten empfohlen, vielleicht lieber mit einem Männernamen auf den Markt zu gehen?
Das war tatsächlich eine Diskussion, dass, willst du das unter deinem Namen machen? Also da war man sich anfangs auch im Verlag nicht sicher, ob das funktioniert. Aber dann haben wir einfach geguckt, meine letzte Komödie, die ich als Wiebke Lorenz veröffentlicht hatte, die war da auch irgendwie, das war schon 5 Jahre her oder so. Und dann haben wir beschlossen, nee, das stört keinen mehr oder in Anführungsstrichen, das ist lang genug her, wir können diesen harten Genrewechsel machen, der ja dann letztlich auch gelungen ist.
Und nervt dich das? Spürst du das, dass Leute das Gefühl haben, Frauen können keine Krimis? Also das ist ja immer mal wieder so ein Satz, der fällt.
Echt?
Es gibt genug Gegenbeispiele, dass es funktioniert, aber...
Ich glaube, ich bin nicht wahnsinnig nicht up-to-date oder so. Dieser Satz, Frauen können keine Krimis, der ist mir eigentlich... Oder habe ich den mal gehört? Wenn ich ihn gehört habe, habe ich ihn, glaube ich, schon sofort
wieder vergessen.
Weil das so ein Quatsch ist. Weil, also über Tess Gerritsen bis hin zu Mo Haider, ich weiß gar nicht, you name it. Also das stimmt ja nicht. Also da muss man ja gar nicht drüber nachdenken.
Es gibt einschlägige Krimi-Bestenlisten, wo man dann schon gucken muss, wie viele Frauen stehen drauf.
Das ist aber was anderes. Aber da steht ja nicht drüber, hier finden sich keine Frauen drin. Weil ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Krimi-Bestenlisten häufig von Männern erstellt werden. Ach, was weiß ich. Aber ich habe es nicht so mit Rankings und Listen und so. Also natürlich freue ich mich, wenn ich in der Bestsellerliste bin, das ist ja klar, weil das einfach, das zeigt, dass das Buch sich gut verkauft. Aber ach, mir geht es da eigentlich um die Leser und dass da Männer so untereinander dann küngeln wollen, dann ja, sollen sie das machen.
Hast du, wenn du sagst, irgendwie auch Büchertausch mit Kollegen und so weiter, gibt es Kollegen, deren Bücher du überhaupt nicht leiden kannst, mit denen du aber super eng befreundet bist?
Ja. Und ich nenne keine Namen.
Das würde ich jetzt auch nicht verlangen. Um nochmal so zum Schluss nochmal so ein Dreh zum Anfang zu kriegen. Ja. Wenn du zurückgehen könntest in deine Studienzeit, gäbe es irgendeinen Rat, den du dir selber geben würdest? Der Wiebke mit 18, 19, 20 Jahren vielleicht?
Ja, fang früher an. Leg dir eine Arbeitsmoral zu, dein Leben wird echt unstressiger.
Aber das wirst du doch jetzt nicht mehr schaffen, oder?
Ist doch jetzt, ich habe mir das jetzt für 2019, ja, natürlich, aber trotzdem, aber wie, mit Hängen und Würgen und Kind aus der Kita und Mist und die Nächte durchschreiben, ich will das nicht mehr. Ich will Wochenenden haben, ich will ein geruhsames Leben haben. Ich möchte einfach Freitagnachmittag den Griffel fallen lassen und sagen, jetzt ist Wochenende und nicht im Hinterkopf, ja, du musst dann aber, dann ja, am Sonntag ist Luzi verabredet mit Mathilda und dann kannst du die 2 Stunden, nein.
Ich sehe schon dann sozusagen dann das Wiebke Kondo, Lorenz Wiebke Kondo Pendant sozusagen, räum dein Leben auf.
Ehrlich gesagt, das ist das. Ich muss jetzt bis nächste Woche eben noch das Lektorat für Charlotte Lukas Nummer 3, Quatsch, das Buch heißt 5 Sterne für dich und das ist der dritte Charlotte Lukas Roman, muss ich bis 18. Februar das Lektorat abgeben. Und mein Vorsatz für 2019 ist, Marie Kondo-mäßig, ich habe die Bücher auch alle schon. Hier Magic Cleaning und.
Na, ich dachte, dass du danach das Buch schreibst, wie man dann sein Leben so aufräumt.
Ja, erstmal räume ich mein eigenes Leben auf. Erstmal mache ich hier klar Schiff, sodass das hier hinterher aussieht wie bei schöner Wohnen und so leere, weite, lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Scheitert leider schon allein an dieser Masse an Büchern, die ich besitze. Aber. Wer weiß, vielleicht, wenn ich da irgendwann den Königsweg finde, wie man sich selbst diszipliniert und ein ordentlicher Mensch wird, dann ist das durchaus möglich, dass ich da mal was drüber schreibe.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann aufs Schreiben auswirkt und auf die neuen Texte. Ich freue mich jetzt erstmal über Einer wird sterben, das ich unbedingt empfehle und bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank und ich freue mich, dass du hier warst. Danke.
Die Schreibenden von Anja Görz.